Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich Florian Ullmann. Florian arbeitet als freiberuflicher Sportjournalist und nebenbei auch als Tennislehrer. Wir sprechen in der Folge unter anderem über die Entwicklung des Tennis und die Sportler, die diesen Sport in den letzten Jahren geprägt haben. Außerdem sprechen wir darüber, wie er zum Tennis gekommen ist und was diesen Sport für ihn so faszinierend macht. Und ich stelle Flo eine gemeine Frage, wie er sagt, bevor er sie beantwortet. Seid gespannt, welche das ist und ob er sie wirklich beantwortet. Viel Spaß mit der neuen Folge Sportsfreunde. Zur Info, das Gespräch mit Florian Ullmann habe ich im September 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, hallo Flo, herzlich willkommen im Podcast Sportsfreunde. Sehr cool, dass du dir Zeit für dieses Format nimmst. Du bist freiberuflicher Sportjournalist und arbeitest nebenbei auch noch als Tennistrainer. Wie bist du zu diesem Beruf Sportjournalist ursprünglich gekommen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, ich glaube, wie die allermeisten, ich habe mit einem Praktikum angefangen. Also ich habe Sport, Event und Medienmanagement im Bachelor studiert und habe dann im fünften Semester ein Praxissemester gehabt und war auf der Suche nach einem geeigneten Praktikum und wollte schon immer was im Bereich Medien machen. Als kleiner Junge, ich war immer fasziniert vom Fernsehen und so habe ich dann recherchiert und bin auf die Redaktion GMX und Web.de gekommen und habe dort ein sechsmonatiges Praktikum gemacht. Und das war mein Einstieg am Ende des Tages in den ganzen Sportjournalismus.
Und was hat dich so fasziniert, so gefesselt am Sportjournalismus, dass du gesagt hast, das will ich machen?
Naja, ich bin von klein auf schon ein Riesensportfan und ich wollte schon immer mal die Möglichkeit haben, mit Sportlerinnen und Sportlern irgendwie in Kontakt zu treten. Und für mich war es die naheliegendste Option, in den Bereich Sportjournalismus einzutauchen und so dann sozusagen durch meinen Beruf die Möglichkeit zu haben, mit solchen Leuten in Kontakt zu treten. Und das ist mir jetzt am Ende des Tages natürlich auch ein Stück weit gelungen.
Und die größte Leidenschaft scheinst du für das Tennis zu haben.
Ja, Tennis ist auf jeden Fall die große Leidenschaft. Ich spiele Sport seit 23 Jahren mittlerweile und bin seit 15 Jahren Tennistrainer auch. Ja, aber mich fasziniert Sport allgemein. Ob das Tennis ist, ob das Fußball ist, ich glaube, bei den allermeisten Jungs natürlich vor allen Dingen so. Aber mich interessiert auch die NFL. Ich habe darüber meine Masterarbeit geschrieben zum Beispiel. Und Formel 1, Michael Schumacher in den 2000er Jahren natürlich auch ein Riesenfan gewesen. Und es war der erste Sportler, als er seine Karriere beendet hat, zumindest zum ersten Mal beendet hat, 2006, wo ich dann auch tatsächlich die ein oder andere Träne verdrücken musste.
Da warst du nicht der Einzige. Da bin ich ziemlich sicher.
Das glaube ich auch, ja.
Und jetzt arbeitest du auch bei Eurosport als freier Mitarbeiter, Freelancer oder wie bezeichnet man oder du dich dann?
Genau, ich bin freiberuflicher Sportjournalist, werde jetzt seit Januar von Eurosport für die großen Sportevents, die sie ja noch haben im Tennis und auch im Radsport, eingekauft für das Event selbst und bin dann dort in verschiedenen Rollen tätig.
Und was war so bisher das größte Event, was du beiwohnen und berichten durftest?
Das ist tatsächlich nicht bei Eurosport gewesen, sondern es war dieses Jahr Wimbledon. Ich war für Amazon in Wimbledon vor Ort und durfte dort als, nennt sich VT-Coordinator, hört sich spektakulärer an, als es am Ende des Tages ist. Ich durfte zwei Leute sozusagen betreuen, die dann von ihren Maschinen aus alle Highlight-Clips, alle sonstigen Ballwechsel, die eingespielt werden in die Live-Strecke, die durfte ich betreuen und eben organisieren, dass da alles zur richtigen Zeit dann passiert.
Und hast du in der Zeit, in dem du diesen Weg Sportjournalist gegangen bist, hattest du da ein Vorbild oder ein Mentor oder irgendwas in der Richtung?
Eigentlich nicht so wirklich. Meine Familie macht was ganz anderes. Also ich bin der Einzige, der sich wirklich intensiv im Sport beschäftigt und auch beschäftigt hat. Und von daher, ich hatte keinen richtigen Mentor oder jemanden, dem ich so versucht habe, nachzueifern. Das hat sich dann alles so ein Stück weit entwickelt, sage ich mal, in den letzten Jahren, auch als ich noch festangestellt war, dann habe ich natürlich auch erste Kontakte geknüpft im Sport und andere Kommentatoren, Moderatoren, Moderatorinnen kennengelernt und da guckt man sich dann natürlich schon so das eine oder andere ab und sagt, hey, das finde ich cool, wie der oder wie die das macht. So möchte ich das vielleicht auch machen oder mich zumindest da ein bisschen anpassen. Aber so richtig Vorbilder, als ich angefangen habe, hatte ich nicht.
Was war denn die schönste, spektakulärste Begegnung im Bereich Sportjournalismus, den du machen durftest?
Oh, schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich muss natürlich auch wieder auf Wimbledon dieses Jahr gehen. War eine Situation, war dritte Runde, war das mittlere Wochenende. Wir hatten ja überragendes Wetter dieses Jahr in London. Und ich durfte zum ersten Mal auf den Center Court und stand zwar ganz oben unterm Dach und habe Jannik Sinner dann zugeguckt. Zwar nur für 20 Minuten, aber das war ein Moment, wo ich sage, so, boah, krass, jetzt, du bist jetzt angekommen irgendwie. Weil natürlich ist es was ganz anderes, wenn man von vor Ort berichtet. Nicht nur, weil man einfach die ganze Atmosphäre aufsaugen kann, sondern auch das ganze Flair drumherum Wimbledon, natürlich sowieso sehr speziell für alle Tennisfans. Das ist was ganz anderes, als wenn man in Unterföhring bei Eurosport sitzt, was auch seinen Reiz hat natürlich, aber es ist einfach eine andere Atmosphäre, die dann da herrscht.
Ja, das kann ich mir denken, dass wenn es vor Ort ist, saugst du auch die ganze, wie du sagst, die Atmosphäre, die Fans auf. Und Wimbledon ist ja sowieso eines der größten Turniere, die es im Tennis gibt, wenn es nicht,
absolut,
wenn nicht sogar das größte, da kann man sich drüber streiten. Tennis, wenn wir jetzt bei Tennis sind, wer ist für dich der GOAT des Tennis?
Ja, schwierige Frage auch da. Es gibt für mich zwei. Das eine ist Rafael Nadal, hat einen ganz einfachen Hintergrund. Mein erstes Grand Slam-Finale, was ich geguckt habe, war 2005 in Roland Garros. Nadal hat mit damals 19 Jahren dieses Turnier gewonnen. Und ich habe mich einfach in seinen Spielstil in so ein Stück weit verliebt gehabt. Und der zweite, der kam dann ein bisschen später dazu, war natürlich der große Widersacher von Nadal über viele Jahre, Roger Federer. Das war dann auch so ein Moment, als der dann seine Karriere beendet hat. Das war schon auch nicht so einfach für mich. Ich habe das habe sehr lange gebraucht, um das zu verstehen, dass diese Rivalität, die die beiden hatten, über diese vielen, vielen Jahre hinweg, dass die dem Sport unglaublich gut getan hat. Mhm. Das war mir als kleiner Junge nicht so verstanden. Da habe ich einfach ein paar Jahre gebraucht. Und die zwei sind für mich schon top of the pops.
Djokovic?
Ja, gespaltene Situation natürlich. Ich respektiere seine Leistung, die er gebracht hat. Ich respektiere es, dass er nach wie vor auf dem Platz steht. Mit 39, jetzt dann bald 40 Jahren. Das ist schon eine immense Leistung, bei den US Open auch wieder ins Halbfinale einzuziehen. Man merkt nur aber, das ist meine ganz persönliche Meinung, dass es einfach nicht mehr reicht. Und ich stelle mir die Frage, er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er hat sich letztes Jahr den großen Traum erfüllt, diese olympische Goldmedaille zu gewinnen in Paris. Und er hat 100 Titel gewonnen, das heißt auch diese dreistellige Marke an Turniersiegen hat er erreicht. Mein persönliches Empfinden ist, er soll die Saison zu Ende spielen und sich dann einfach irgendeinen Ort suchen, wo er ein finales, letztes Turnier spielt und dann seine überragende Karriere, die es zweifelsohne ist und war, einfach beenden.
Ja, weil seine zwei Widersacher, Nadal und Federer, ja auch schon zurückgetreten sind. Und man merkt, glaube ich, wie du das sagst, man merkt, glaube ich, schon, dass die neue Generation, die Jüngeren einfach nachrücken und dass das dann fürs ganz Große dann wahrscheinlich nicht mehr reicht, oder? Also
hat ja auch zu lange gedauert, wenn man mal ehrlich ist. Also wenn man mal die Zwischengeneration sich anschaut, sei es ein Zverev, ein Medvedev, ein Tsitsipas. Medvedev hat einen Grand Slam gewonnen. Die anderen beiden waren in Finals gestanden. Ja, das ist auch eine überragende Leistung, aber es hat nie gereicht bisher zum Titel. Und ich glaube, dass die drei auch, wenn sie so weitermachen, keinen Grand Slam gewinnen werden.
Schade für Deutschland, schade für Zverev, ne?
Definitiv, definitiv, weil er ist der einzige Hoffnungsträger im Moment zumindest, den wir haben aus deutscher Sicht. Und ja, ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig wird für ihn, wenn er sich nicht irgendwie versucht anzupassen, ein bisschen was zu verändern in seinem Team auch. Ich glaube, dass sein Vater, der mag ein sehr guter Trainer sein, aber natürlich ist es eine Situation, wenn ich mit meinem Vater zusammen unterwegs bin, dann ist er in dem Moment eigentlich nicht mein Vater, sondern ist mein Trainer. Das kann gut gehen, das kann aber auch echt schief gehen. Und ich glaube, dass er sich dahingehend verändern muss, wenn er noch eine Chance haben möchte auf den Künstler.
Wie blickst du allgemein auf die Entwicklung des Tennis die letzten Jahre? Hat es da für dich fundamentale Änderungen gegeben im Spiel selber oder in den Regeln, in der Entwicklung, wo du sagst, das ist gut oder das ist vielleicht sogar schlecht?
Naja, also das Erste, was hier eingeführt wurde, war ja diese Shot Clock mit den 25 Sekunden beim Aufschlag. Finde ich persönlich, die Schiedsrichter haben dann ein gutes Auge, glaube ich, insgesamt dafür. Finde ich schon eine sehr gute Einführung, dass man sich einfach nicht zu lange Zeit lässt. Nadal war ja da das Paradebeispiel, wo er sich überall zupfen musste, bis alles soweit war und seine Rituale. Ja. Und ich glaube, dass man schon mit einem gewissen Fingerspitzengefühl rangehen muss, weil man darf nicht vergessen, dass der Tennisspieler ist ein Einzelsportler. Der hat nicht eine Mannschaft drumherum wie im Fußball. Und wenn man mal selbst Tennis gespielt hat und so einen wirklich sehr langen Ballwechsel gespielt hat, gerade auf Sand, und dann hat es 35 Grad in Paris und du spielst Best of Five nach 4,5 Stunden, dann brauchst du auch länger als 20 Sekunden, um runterzukommen und den nächsten Ballwechsel zu starten. Nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen auch mental. Das darf man ja bei all dem nicht vergessen. Und von daher ist diese Shot Clock schon sinnvoll, aber man muss sich schon mit einem gewissen Fingerspitzengefühl eben auch bedienen. Das gelingt den meisten Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern auch sehr gut. Ich kann aber auch jeden Tennisspieler und jede Tennisspielerin verstehen, die dann auch mal sich beschweren, wenn es dann heißt, jetzt kriege ich eine Verwarnung, weil ich habe mir zu lange Zeit gelassen. Dir ist schon klar, dass ich hier gerade 300 Meter zurückgelegt habe, so ungefähr alles im Vollsprint. Ja, das ist so das eine. Ich finde es sehr schade, dass man die Linienrichter rausgenommen hat, jetzt mittlerweile aus dem Tennis, weil dieses, ich habe das Hawkeye und nutze es als Challenge und dann dürfen auch mal Fehler passieren. Das fand ich sehr charmant, muss ich sagen. Also ja, natürlich möchten wir einen möglichst fairen Sport, der für alle gerecht ist. Das ist ja nicht nur im Tennis so, es ist auch im Fußball so. Aber wenn alles nur noch technologisiert wird, das nimmt so ein bisschen so den Reiz so ein bisschen weg, zu sagen, wir haben auch mal was, wo wir dann uns drüber aufregen können hinten nach und sagen, ja, aber der Ball war es, der dann eben nicht drin war oder der drin war und deswegen hat mein Spieler verloren oder meine Mannschaft verloren oder so. Das nimmt so ein bisschen so den Reiz raus, finde ich. Und ganz allgemein ist natürlich der Tennissport, und das sieht man bei Sinner und Alcaraz, unfassbar schnell geworden. Also noch mal schneller, als er eh schon war. Die werden immer athletischer, die verbringen immer mehr Zeit im Kraftraum, um einfach dieses ganze Jahr auch einfach leisten zu können. Man darf nicht vergessen, dass ein Tennisspieler 11 Monate im Endeffekt auf der Tour ist, durch die ganze Welt reist und am Ende des Tages hat er 2-3 Wochen Urlaub und dann geht die Preseason oder die Offseason vielmehr richtig los und wieder die Vorbereitung aufs nächste Jahr. Und das wirklich über so viele Jahre zu leisten, um auch da nochmal auf Federer, Nadal und Djokovic auch zurückzukommen, über 20 Jahre und länger, das ist eine unfassbare Leistung. Ich glaube nicht, dass Sinner, Alcaraz und wie sie alle heißen werden, dass die alle so lange spielen können, weil der Körper das, glaube ich, einfach nicht mitmachen wird.
Was ist denn für dich aus der Erfahrung raus oder auch aus Wissen heraus, so dass perfekt ist immer so hochgegriffen, aber das beste Alter, um vom Tennis dann zurückzutreten, weil ich denke, an die 40, die drei jetzt hatten fast, Nadal ist, glaube ich, am frühesten zurückgetreten vom Alter technisch her, auch durch seine vielen Verletzungen, die er durch seine Karriere geschleppt hat. Aber gibt es das perfekte oder das ideale Alter, um zurückzutreten im Tennis?
Schon schwierig, glaube ich. Man sieht es ja durchaus auch, wenn man sich sehr lange fit hält und wenig verletzt ist, wie es ein Federer war, wie es auch ein Djokovic war, dann kann man schon auch bis Ende 30 sehr, sehr, sehr hohe Leistung bringen. Man sieht es ja auch bei Adrian Mannarino zum Beispiel, der geht auch auf die 40 zu. Guy Monfils geht auf die 40 zu. Also man kann in dem Alter schon noch Höchstleistung bringen und auch noch Runden bei Grand Slams gewinnen. Aber mein Empfinden ist, dass es, wenn man wirklich sagt, man strebt nach Titel, nach Turniersiegen, nach Titeln, gerade nach den ganz großen Titeln, das ist ab Mitte 30 wird das sehr, sehr schwierig.
Und trotzdem haben es die drei auch noch nach 30 geschafft, die drei oder die großen Titel zu dominieren eine Zeit lang. Ne?
Ja, absolut. Also deswegen, also vor den dreien muss man einfach wirklich den Hut ziehen und da die Goat-Frage wirklich zu beantworten, das ist auch eine Geschmackssache.
Ja, das ist schwierig und Geschmackssache, das stimmt. Wo man sagen muss, dass der, ich glaube, von den dreien Djokovic hat, glaube ich, die letzten Jahre am meisten an Reputation und Image in vielen Bereichen vom Tennis und Fans so verloren von seiner, so wie er sich gegeben hat und so ein bisschen, ja, aber das ist auch Geschmackssache, glaube ich.
Ja, gut, da kam natürlich Corona mit dazu, das hat ihm auch nicht so geholfen, glaube ich, wie er sich da verhalten hat. Aber ja, das ist, da wird man ihn auch als Person, glaube ich, nicht ändern. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich kann auch gar nicht einschätzen, wie er sich sonst so gibt. Ne? Aber kann auch nur das bewerten, was man dann eben liest und sieht und dann auf dem Platz eben auch natürlich wahrnimmt.
Ja. Das ist so. Das sollte man auch nur das, was man wirklich wahrnimmt, wenn man nicht persönlich mit ihm verbunden ist, das wahrnehmen. Aber halt auch das, was was man durch die Medien und durch was er macht oder sagt öffentlich, dann hat man auch so eine Richtung von einer Person. Muss jetzt noch nicht mal Djokovic sein, kann ja auch. Nadal ist ja, war auch eine Zeit lang der Bad Boy, als Djokovic noch nicht so da war. Und an Federer hat sich sowieso kein Mensch, glaube ich, herangetraut, den zu kritisieren, weil er immer so gentleman-like und Schweizer und zurückhaltend war oder ist. Ja.
Wobei man ja nicht vergessen darf, dass Roger Federer, als er auf die Tour kam in den 90er Jahren, Schläger zerhackt hat. Daran erinnert man sich bloß nicht mehr, weil Federer halt, seitdem er angefangen hat, die Grand Slams zu gewinnen, wirklich nur, wie du sagst, so der Nice Guy ist oder so, ne, alles passt um ihn herum mit Mirka und alles war so sauber, so clean. Ja, du konntest den immer ansprechen. Der hat gefühlt jede Sprache der Welt gesprochen, war total offen. Und wenn man mal in die Anfänge zurückgeht, da war Federer ganz anders vom Charakter her und der hat sich einfach entwickelt.
Mhm. Ja, das ist definitiv so, ja. Also, so vom, kann mich zwar nicht mehr aktiv daran erinnern, aber so von dem, wie du jetzt sagst, dass auch sehr viele in der Sportjournalistenbranche hier genau das Gleiche sagen, so. Denk mal daran, wie der am Anfang war. Also der ist auch kein unbeschriebenes Blatt gewesen am Anfang. Ja,
ja, genau. Ja.
Wenn wir gerade bei Tennisschläger zerschlagen sind, kannst du das verstehen, dass sowas passiert, dass man in den Emotionen so Dinge kaputt macht oder rumschreit?
Ja, kann ich. Also ich habe auch zwei Trophäen an der Wand hängen, bin ich auch ganz ehrlich. Passiert. Sollte nicht passieren, gerade wenn man Profi ist. Nadal hat es ja auch immer gesagt, ich bin Vorbild für die Kleinen. Ich weiß auch, dass sich meinen Sport nicht jeder leisten kann. Man darf nicht vergessen, dass die Ausrüstung einfach nicht gerade wenig Geld kostet. Gerade die sehr guten Tennisschläger sind einfach sehr teuer. Schuhe, die Mitgliedschaft, Training etc., da kommt ja sehr viel dazu. Und von daher, ich fand die Einstellung von Nadal da immer sehr, sehr vorbildlich. Aber ich kann durchaus verstehen, dass es einfach auch mal lauter wird am Platz. Wie gesagt, man ist Einzelsportler, man hat niemanden, man kann nicht den Trainer, wenn man auf Pro und Tour unterwegs ist, ja, aber ich habe keinen Trainer bei mir an der Seite, den ich anschreien kann. So, ich muss es mit mir selbst ausmachen. Und von daher, ja, ich kann es durchaus verstehen.
Was ist es, das dich so an diesem Einzelsport Tennis fasziniert? Was hat dich irgendwann mal gepackt und lässt sich nicht mehr los?
Ich glaube, es ist genau das, dass du auf der einen Seite eben niemanden hast, weil wenn du schlecht spielst, dann bist auch du dran schuld. Im Mannschaftssport kann ich sagen, ich war gut, aber wir haben trotzdem verloren, weil mein Teamkollege hat den Ball nicht gehalten oder hat den Stürmer nicht verteidigt oder so. Ich bin immer selbst dran schuld, wenn ich verliere. Gleichzeitig bin ich aber auch selbst dran schuld im positiven Sinne, wenn ich das Spiel gewinne. Also es ist ja dieses Für und Wider und diese mentale Herausforderung, sich der immer wieder aufs Neue zu stellen, das ist schon der Reiz, den es am Ende, glaube ich, auch ausmacht.
Mental, hast du gerade angesprochen, ist das, wie schwierig ist das, dass man sich so konzentriert in seinem Spiel und nicht ablenken lässt, gerade wenn dann in so großen Stadien wie Wimbledon, wie Australian Open, tausende von Leuten da sind und so, kann man das trainieren, dass man sich dann konzentriert?
Also, im Profibereich mit Sicherheit, die allermeisten arbeiten ja auch immer mal wieder zumindest mit Mentaltrainern zusammen. Man weiß es von Andy Murray, der lange Zeit mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet hat, zum Beispiel Djokovic auch. Da kann man schon viel trainieren dahingehend, weil auch natürlich die ganze Entwicklung auch dahingehend entwickelt hat. Und natürlich auch immer mehr Experten auf dem Gebiet unterwegs sind. Ne? Das war vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren auch noch anders. Im Amateurbereich ist das was anderes. Also ich kann das selbst gar nicht oder gar nicht mehr, war früher besser, aber ich habe auch aufgehört, mich in irgendeiner Form mit auf quasi Punktspielniveau oder Leistungsniveau mit anderen Leuten zu messen. Also ich spiele keine Turniere mehr oder so, weil ich das einfach vom Kopf her nicht hinbekomme. Im Training ist das die eine Sache, aber dann, wenn es wirklich drauf ankommt, sich dann so vorzubereiten, gerade auch mental, dass du dann einfach deine Spielzüge abrufst, das fällt mir mittlerweile auch sehr schwer.
Was sind so die wichtigsten Eigenschaften, würdest du sagen, die man als Tennistrainer braucht auf deinem Level, den du jetzt da trainierst? Ich nehme an, dass du in erster Linie junge Leute trainierst, die mehr oder weniger vielleicht gerade frisch oder relativ frisch da in den Tennissport reinkommen oder schon ein paar Jahre sind. Aber was sind so die wichtigsten Fähigkeiten, die man braucht als Tennistrainer?
Ja, auf jeden Fall Motivation. Also sowohl für die Jungen als auch für Erwachsene. Also ich trainiere durchaus beide Klientele. Es ist schon so, Motivation ist das A und O. Wenn man nicht motiviert ist, ins Training zu kommen, und zwar regelmäßig ins Training zu kommen, dann wird Tennis sehr, sehr schwierig, weil dafür ist Tennis insgesamt zu technisch. Mhm. Also das ist das eine. Dann auf jeden Fall auch Spaß vermitteln bei aller Intensität, die man auch auf dem Platz hat und diesen Willen zu erzwingen, auch ein Stück weit, zumindest in manchen Situationen, ist auf jeden Fall auch den Spaß zu vermitteln, gerade den ganz Kleinen. Also wir haben jetzt seit diesem Jahr ein Projekt bei uns im Verein, das heißt einfach Tennis zocken, und da wollen wir wirklich an die ganz Kleinen ran, also noch vor Schule, so die 5-6-Jährigen oder 4-5-Jährigen, und denen den Spaß zu vermitteln, zu sagen, hier, du hast jetzt einen Tennisschläger in der Hand, du drischst jetzt mal auf diesen Ball drauf, und erst wenn der 3 Meter ins Aus geht, das finden wir cool. Mhm. Und das auch, also das muss man selbst auch sich bewusst machen, dass das völlig in Ordnung ist, dass so ein kleines Kind mit 4-5 Jahren noch nicht jeden Ball oder auch jeden zweiten Ball ins Bell spielen wird, sondern einfach das zu akzeptieren, hey, wir sind stolz auch drauf, dass das Kind erstmal den Ball getroffen hat. Weil wir merken schon, dass das ganze, diese ganze motorische Fähigkeit, dass das in, zumindest mal in dem Bereich, in dem ich jetzt unterwegs bin, dass das echt sehr zurückgegangen ist. Also wir fangen wirklich sehr klein an und man muss den Kids wirklich erstmal beibringen, links, rechts, ein Fuß von anderen setzen, dann ein Fuß zur Seite. Gibt ja da auch verschiedene motorische Übungen, die man macht. Und wenn ich mich so an mich zurückerinnere, gut, es gibt auch natürlich immer talentiertere und wenig talentiertere Leute, ist auch klar, oder sportlichere Leute erstmal. Aber als ich klein war, hatte ich eher das Gefühl, dass nicht nur ich, sondern alle meine Freunde, wir hatten schon so ein gewisses Gefühl, sage ich mal, für Motorik, also ohne Ball ganz allgemein gesprochen. Und auch wenn ich mich mit Grundschullehrern beispielsweise unterhalte, die sagen auch, dass die motorischen Fähigkeiten schon nachgelassen haben in den letzten Jahren, was natürlich auch auf diese ganze Smartphone-Generation zurückzuführen ist. Ne? Also da kommt man ja dann ins nächste Thema rein, dass halt die ganzen Kids heutzutage sehr, sehr früh schon die erste Smartphone haben und oder die erste Playstation haben oder nenn die Konsole, wie du möchtest, und halt nicht rausgehen und sich bewegen, sondern halt sagen, ja, ich sitze halt auf der Couch und zock halt mein Spiel.
Mhm. Und das ist eine Entwicklung oder eine Tendenz, die ja dann schwierig ist, um die Leute oder die Kinder dann wieder rauszubringen und zu sagen, hey, geht raus, was auch immer, spielt Tennis, spielt Fußball, was auch, spielt Football, wie auch immer, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich was, wo wir auch allgemein wieder ran müssen. Ich glaube, nicht nur in Deutschland, sondern ganz allgemein gesprochen ist es was, was man ja sehr stark beobachten kann in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist für die Kids, dass sie einfach wieder rausgehen und sich bewegen. Egal in welcher Form. Ob das dann Laufen ist, ob das Radfahren ist, ob das Schwimmen ist, ob das ein Ballsport ist, völlig egal.
Völlig wurscht. Ob es Teamsport ist, ob Einzelsport, einfach bewegen, ja? Und Spaß daran haben. Ja. Kannst du dich noch erinnern daran, wann du so das erste Mal gegen so einen Tennisball geschlagen hast, auf dem Platz stand?
Ja, kann ich tatsächlich sehr gut mich daran erinnern. Es war 2001, Sommerferien. Da haben wir immer noch, so ein Tenniscamp. Mhm. Und da war ich, lass mich kurz rechnen, da war ich noch 7, glaube ich. Ja, da war ich noch 7. Und da habe ich das erste Mal gegen so eine Filzkugel gehauen. Und es hat mir einfach unglaublich Spaß gemacht. Und seitdem bin ich einfach dabei geblieben.
Wenn du dir aussuchen könntest, mit wem du mal zu Abend essen könntest und mit ihm über seine berufliche oder sportliche Karriere sprechen könntest, wer wäre das? Wäre das jemand aus dem Tennissport oder jemand aus einem anderen Sport?
Ja, das ist eine fiese Frage, weil natürlich jetzt ein sehr naheliegend Rafael Nadal wäre, ganz klar. Er würde mich unglaublich interessieren, ihn kennenzulernen und einfach diese Bodenständigkeit, die ja immer übermittelt wird. Ich meine, der lebt immer noch da, wo er zur Welt gekommen ist. Das ist ja alles sehr heimatverbunden bei ihm, sehr familientreu und so. Deswegen, er wäre natürlich schon so ein Kandidat, und eine andere Person wäre, anderer Sport, wäre Wolf-Christoph Fuß, Fußballkommentator. Mhm. Die Stimme des deutschen Fußballs, wenn man so will. Mhm. Ich weiß noch, dass ich, als ich selbst noch zur Schule gegangen bin, da hat er Champions League kommentiert damals noch. Und ja, das waren einfach ganz besondere Abende. Ich hatte das große Vergnügen, ihn vor 2 Jahren mal zu interviewen für ein Format, was ich damals betreut habe. Und ja, ihn dann mal so, zumindest mal so über eine Kamera zu sehen und sich mit ihm einfach so zu unterhalten, das war schon was sehr Besonderes. Und mit ihm würde ich schon mal gern einfach auf so ein Essen gehen und mich einfach mit ihm austauschen, weil er nicht nur im Fußball, da ist er natürlich sehr fit, klar, aber auch ganz allgemein im Sport natürlich eine unglaubliche Größe ist in Deutschland.
Er ist ja so in der Baller League, glaube ich, auch unterwegs. So ein bisschen.
Icon League.
Icon League, sorry. Jetzt kriege ich Ärger. Nein. dass ich das verwechselt habe. In der Icon League. Kannst du dich auch für solche Dinge faszinieren, begeistern? Für so neue Sportarten oder Ecken?
Also ich hab Baller League, weil es tatsächlich mal einfach im Free TV lief, mal so eine halbe Stunde geguckt. Ich finde es an sich ganz cool. Ich war noch nie jetzt in irgendeiner Form vor Ort, weder Icon League noch Baller League. Weiß auch nicht, ob ich das, also klar, mal sich angucken, ja, mal ist cool, aber das ist jetzt, dass ich das jetzt sehr intensiv verfolge, das ist mir zu weit weg. Und klar, da geht es auch natürlich die neuen Medien, alles läuft dann über Streaming-Plattformen, um natürlich die jungen Leute wieder ranzubringen. Und ja, hat alles seine Berechtigung. Ich glaube, es hat sich auch alles so dahin entwickelt und das muss man auch so akzeptieren und auch respektieren ein Stück weit. Aber ich bin dann doch eher der Freund davon, ins Stadion zu gehen oder hier zumindest klassisch den normalen Fußball zu gucken.
Hast du im Fußball einen Lieblingsverein, einen Verein im Herzen?
Ja, den FC Bayern. Gut, naheliegend. Ich wohne in der Nähe von München. Mhm. Da gibt es 3 Vereine, wenn man mal Unterhaching mit dazu nimmt. Und ja, ich glaube, es ist da wie bei allen kleinen Kids. Ne? Ich wurde einfach mal irgendwann ein Stadion mitgenommen von meinem Papa, der ist Bayern-Fan und dann hat sich das natürlich so entwickelt und von daher, ja, bin ich seitdem einfach FC Bayern-Fan.
Würdest du deine aktuelle Tätigkeit als Sportjournalist aufgeben, wenn du irgendwas in die Richtung machen könntest, was Richtung Bayern gehen würde?
Nee, ich habe mir tatsächlich letztes Jahr mal überlegt, dass ich mich dort bewerbe in irgendeiner Funktion oder für irgendeine Funktion, habe das aber dann verworfen, weil ich glaube, dass ich lieber Fan bin, als dann für den Verein zu arbeiten, was natürlich sicherlich auch interessant ist, keine Frage, aber ich bin dann doch eher auf der Seite der Journalisten.
Was aus dem Tennis könnte der Fußball lernen oder adaptieren? Man hat es jetzt ein bisschen mit der Torlinientechnik adaptiert, vom Hawkeye. Aber gibt es noch mehr Dinge, die man aus deiner Sicht vom Tennis im weitesten Sinne lernen könnte? Auch wenn es natürlich Mannschaftssport und Einzelsport ist, aber vielleicht gibt es ja trotzdem Parallelen.
Also wenn ich mir so überlege, im Tennis wird auch viel diskutiert oder immer wieder zumindest diskutiert mit dem Schiedsrichter, aber bei weitem nicht so extrem wie im Fußball. Mhm. Also es gibt, klar, im Tennis kann es keine Rudelbildung geben, weil es sind nur maximal 4 Spieler auf dem Platz im Doppel. Ja. Aber diese ewigen Diskussionen im Fußball mit dem Schiedsrichter, das ist schon, also mich persönlich stört es mittlerweile, weil man versucht es jetzt zwar, dass nur noch der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen darf, ja, aber wenn man sich die Bundesliga-Übertragungen anschaut oder auch Champions League, völlig egal, da steht am Ende des Tages nicht immer nur ein Spieler da beim Schiedsrichter und meckert, sondern das ist immer der gefault hat, der Gefaulte, der eine Karte will, dann kommt der Kapitän dazu, dann kommt noch ein Spieler dazu, der nochmal nachfragt. Ich finde, dass es viel strikter geahndet werden sollte. Muss gar nicht zwingend eine gelbe oder eine rote Karte sein. Man könnte sich auch überlegen, eine blaue Karte oder eine andere Farbe einzuführen und eine Zeitstrafe zu verhängen. Mhm. Und man muss die Spieler, glaube ich, deutlich mehr an die kürzere Leine legen. Ich nehme ein anderes Beispiel, wenn ich mir in der NFL anschaue, wenn ein Spieler einen Foul begeht und er meckert mit dem Schiedsrichter, dann gibt es zusätzlich nicht nur, dass es Yards an Strafen gibt, sowieso schon fürs Foul, sondern dann gibt es noch zusätzlich was. Plus, es gibt saftige Geldstrafen von der NFL, plus es gibt Geldstrafen vom Verein. So ein Spieler, der jetzt natürlich, wir kennen alle die großen Spieler, Tom Brady seinerzeit, Patrick Mahomes heute, die verdienen alle sehr viel Geld. Denen sind $50,000 egal, aber die allermeisten spielen auf Minimum Salary. Das heißt, die verdienen $600,000-$800,000 im Jahr, was natürlich auch erstmal sehr viel Geld ist. Aber wenn ich mir überlege, dass dann $50,000 für eine Strafe weggehen, nur weil ich mit dem Schiedsrichter mich angelegt habe.
Ob ich das nochmal mache?
Mache ich einmal, mache ich aber kein zweites Mal, weil ich kriege auch noch die Geldstrafe von meiner eigenen Franchise.
Ja, ja.
Und das ist im Fußball gar nicht üblich. Und ich glaube, dass wir da auch ein bisschen mehr hingehen sollten, dass der Fußball einfach ruhiger wird insgesamt. Emotionen gehören dazu, gehören zum Sport. Auch wir als Fans mehr emotional. Ne? Wenn unsere Mannschaft spielt oder wenn eine klare Fehlentscheidung ist, dann regen wir uns auch auf. Keine Frage. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass das schon etwas wäre, was dem Fußball sehr gut tun würde, wenn es da etwas gesitteter zugeht.
Mhm. Du hast die NFL angesprochen. Du hast am Anfang gesagt, dass du eine Arbeit drüber geschrieben hast. Was ist da die Faszination, die dich gepackt hat?
Boah, ich habe 2016 angefangen, die NFL wirklich sehr aktiv zu verfolgen. Ich habe damals ein Playoff-Spiel geguckt, also in der Postseason schon. Und ja, dieser Sport fasziniert aufgrund dessen, es sind 60 Minuten reine Spielzeit. Am Ende des Tages ist der Ball vielleicht 7 Minuten wirklich in Bewegung. Mhm. Und alles andere ist ja im Endeffekt nur, der Ball liegt, dann spricht man sich im Huddle ab, welcher Spielzug gespielt wird. Und das einfach aus so einem Playbook aus 150, 200, 250 Spielzügen besteht. Und ich sage Spielzug 5 an und jeder weiß genau, was er zu tun hat. Von der Offensive Line über meinen Running Back, über den Receiver, über den Tight End. Alle wissen es und in der Defense genauso. Das ist sensationell. Also ich habe das nie gespielt, den Sport. Ich gucke ihn seitdem und ich bin komplett fasziniert und blogge seit letztem Jahr auch aktiv drüber über jeden Spieltag. So ganz für mich persönlich. Und das ist einfach ein sensationeller Sport. Kann ich nur empfehlen.
Und du hast die Großen, die jetzt gerade so ein bisschen aufgelistet. Wer ist für dich da der Größte? Tom Brady?
Dafür bin ich, also ja, natürlich Tom Brady ist wirklich der GOAT, keine Frage. Ich bin aber auch noch nicht so lange im Sport drin, dass ich, sage ich mal, die Generation vor Tom Brady wirklich auch verfolgt habe. Ne? Ja. Tom Brady, klar, aufgrund der Anzahl der Super Bowl-Ringe, die er hat, ist der GOAT. Glaube ich, da gibt es keine zwei Meinungen. Man darf gespannt sein, ob Patrick Mahomes sich in die Richtung noch entwickeln wird. Da fehlen noch ein paar Ringe an der Hand. Aber Tom Brady ist mit Sicherheit aktuell die Nummer 1, ja.
Und wie beobachtest du und bewertest du die Entwicklung in Europa, dass jetzt da versucht wird, mit den amerikanischen großen Vereinen so ein bisschen den Hype rüberzubringen und die Sportart hier auch beliebt zu machen?
Also aus Fansicht sehr cool. Ich glaube, dass die Übertragungen in Deutschland auch jetzt wirklich auf ein Niveau angekommen sind, was wirklich top ist. Mhm. Das läuft jetzt ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Erst bei ProSieben in Deutschland, jetzt bei RTL seit über 2 Jahren. Und die Entwicklung ist schon sehr, sehr positiv. Also man sieht es ja auch an den Aufrufen oder an den Views, die man eben hat. Natürlich beim linearen Fernsehen, wenn die Spiele laufen, als aber dann auch bei den ganzen Clips, die dann auf Social Media gepostet werden, dass es einfach immer mehr wird. Es werden auch immer mehr Spiele gezeigt in Deutschland. Auch das zeigt ja klar, dass da ein großes Interesse da ist, nicht nur am Super Bowl, sondern eben auch an der ganzen Regular Season. Dass jetzt seit ein paar Jahren die ELF in Europa existiert, ich habe jetzt gerade vorhin auch gelesen, dass jetzt 12 von 16 Franchises sagen, wir wollen es so nicht mehr, diese Art der Liga, weil da auch einfach viel nicht so rund gelaufen ist. Aber da bin ich zu weit weg, als dass ich das wirklich bewerten könnte. Ich finde es gut, dass es versucht wird, so eine Liga zu integrieren in Europa. Ich war letztes Jahr auch einmal bei einem Spiel der Munich Ravens mit dabei, habe mir das angeguckt, aber der Klassenunterschied, der ist einfach zu groß. Also man merkt ja auch, dass in der NFL, ja, du hast immer Teams, die nicht so gut sind, die kommen dann ein paar Jahre später wieder durch dieses Draft-System und durch dieses College-System, was ja in den USA existiert. Aber das war in Europa einfach zu schwierig. Und ich glaube, dass man da natürlich gucken muss, dass wenn man so eine Liga aufbaut, dass es am Ende des Tages möglichst ausgeglichene Franchises sind. Also ja, die einen sind immer ein bisschen besser als die anderen, aber wir haben letztes Jahr die Munich Ravens gegen die Barcelona Dragons gespielt und das Spiel ist, glaube ich, 78-0 ausgegangen. Also das ist wie im Fußball, wenn eine Mannschaft 8-0 gewinnt.
Ja, DFB-Pokal erste Runde, zweite ist gegen...
Richtig,
ja.
Richtig, genau. So. Und das ist natürlich schon extrem gewesen und von daher, ich glaube, dass solche Ligen auch in Europa sehr gut tun, um den Sport natürlich auch an die Europäer ranzuführen, auch vielleicht dann Talente zu entwickeln, die dann wiederum irgendwann in die NFL kommen, weil das natürlich der große Traum ist. Die NFL ist die Football-Liga der Welt, wird sie auch immer bleiben in meinen Augen, weil sie dafür auch einfach zu fortschrittlich schon ist. Also das ist ja extrem, was da einfach jedes Jahr auch einfach passiert. Aber dafür muss man eben natürlich auch dafür sorgen, dass du hier die richtigen Coaches hast, dass du hier auch die richtigen finanziellen Voraussetzungen schaffst und natürlich auch eine möglichst ja, einheitliche Liga erzeugst, wo dann einfach die Unterschiede zwischen den einzelnen Teams nicht so eklatant sind.
Mhm. Aber das braucht natürlich auch Zeit, also sowas aufzubauen. Ich glaube, das wird die nächsten 10, 15, gleich 20 Jahre brauchen, bis das irgendwo was stabilisiert hat. Ja. Wie ist denn das im Tennis, wenn man jetzt also, sagen wir mal, ein junger, talentierter Tennisspieler oder Tennisspielerin ist? Wie geht da meistens der Weg, bis man dann mal vielleicht in einem der großen, bei einem der großen Turniere dabei ist?
Ja, der klassische Weg geht natürlich vom Heimatverein dann hin Richtung Kader. Es gibt ja verschiedene Stützpunkte in Deutschland. Einer ist bei uns auch hier in München in der Nähe. Und dann versuchst du dort im Kadertraining auf dich aufmerksam zu machen, spielst dann sehr früh tatsächlich schon, also wirklich so mit 12, 13, 14 spielst du deine ersten Future-Turniere. Das heißt, du bist in Europa unterwegs, spielst dann kleinere Turniere. Das heißt, du bist am Wochenende dann ja in anderen Städten, in anderen Ländern unterwegs, gehst dann unter der Woche irgendwie noch zur Schule, versuchst das natürlich auch irgendwie so parallel aufrechtzuerhalten. Und wenn du dann merkst, dass du da auch erfolgreich bist, dass du dort Turniere gewinnst, dann steigerst du das. Dann spielst du dann irgendwann vielleicht mal dein erstes ITF-Turnier. Zverev seinerzeit hat mit 16, 17 Jahren erst mal in Hamburg gespielt zum Beispiel. Der war da noch nicht fertig mit der Schule, im Zweifel. Aber so merkst du dann einfach, okay, jetzt steigerst du dich von Level zu Level und irgendwann schaffst du es dann hoffentlich, den Schritt vom Juniorenbereich zum Herren- respektive zum Damenbereich zu gehen und dann eben auch die ganz großen Turniere spielen zu können. Wobei man natürlich auch sagen muss, nur weil du einen Grand Slam im Juniorenbereich, weil auch dort werden ja Grand Slams gespielt, gewinnst, heißt es noch lange nicht, dass du wirklich auch zu den Top 100, Top 50, Top 20 im Profibereich dann zählen wirst. Also das ist dann schon nochmal ein großer Schritt, den du gehen musst oder sogar mehrere große Schritte, die du gehen musst. Aber es ist natürlich ein Anfang, der gemacht ist.
Gegen Schluss möchte ich nur ein bisschen mehr zu dir kommen. Gegen Ende hast du eine Art Credo, ein Lebensmotto, das du, nach dem du lebst?
Ja, ich glaube, das hat sich auch so entwickelt natürlich die letzten Jahre. Aber wenn ich etwas gelernt habe, ist dann vertraue auf deine eigenen Stärken und geh deinen Weg. Also ich habe das im Tennis so angefangen, als ich angefangen habe, Tennistrainer zu sein. Ich habe mir alle Kunden, die ich sozusagen jemals hatte, das habe ich mir selbst aufgebaut. Ich habe nie irgendwie am schwarzen Brett eine Nummer ausgehängt und gesagt, hier, ich biete Tennistraining an, ruf mich an, so und so. Sondern das hat dann über Mundpropaganda funktioniert und ich habe mir das dann so gebaut, wie es sich für mich gut angefühlt hat. Ich habe mit dem Tennistraining mein Studium damals finanziert und das macht mir halt bis heute unglaublich viel Spaß und genauso gehe ich jetzt auch meinen Weg im Sportjournalismus. Also ich weiß, was ich kann, ich weiß noch, was ich nicht kann. Ich weiß auch, wo ich besser werden möchte oder auch muss, um die nächsten Schritte gehen zu können. Aber es ist eben mein Weg und von dem möchte ich mich begleiten lassen von Familien, von Freunden, die mir helfen, wenn ich Fragen habe, klar. Aber am Ende des Tages möchte ich den Weg selbst gehen. Und wenn ich gegen eine Tür renne, die nicht offen ist, dann pralle ich zurück und gehe durch die nächste Tür.
Finde ich einen sehr, sehr schönen Schlusssatz von dir. Sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank, Florian, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei Sportsfreunde in Dubai zu sein. Und hat mich sehr gefreut, hat mir Spaß gemacht, dich so breit kennenzulernen. Und ich wünsche dir für deine Zukunft alles, alles Gute. Und ja, go for it.
Vielen Dank. Dankeschön.
Das war's für heute bei Sportsfreunde. Wenn ihr jetzt Hunger auf frisches, gesundes Essen bekommen habt, dann ab in die Cochinchin Brasserie im Seefeld. Hier trifft vietnamesische Spitzenküche auf echte Frische, die einfach gut tut. Die ideale Verbindung von Lifestyle und gesunder Ernährung für jeden Sportfreund direkt in Zürich. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Sportsfreunde.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.